Soweit, so gut.
Bonjour und herzlich willkommen zurück bei Soweit, so gut.
Mit Sophie Dissemont und
Sophia Klimpel.
Wow. Ja, heute ist Folge 3 dran. Worum wird es heute gehen, Sophie?
Heute werden wir mal ein bisschen über Reisevorbereitungen sprechen. Das heißt, heute geht's ja doch auch um unsere Erfahrung, aber nicht unbedingt um irgendwas Länderspezifisches, sondern eher um so ein bisschen praktische Tipps und wie bereiten wir uns auf eine Reise vor? Was kann man beachten? Was sollte man beachten? Habe ich das gut zusammengefasst?
Ja, ich würde sagen, ja. Genau, ich meine, im Grunde, eine Reise fängt ja an, bevor sie so richtig anfängt. Und ich würde sagen, ganz, ganz, ganz essentiell ist das Sachenpacken. Und jetzt sind wir auch schon mittendrin in der Folge. Denn Sophie, wie würdest du sagen, sollte man seine Sachen packen? Und fangen wir einfach mal vorne an. Was packt man überhaupt? Also einen Koffer oder einen Rucksack?
Gut, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ich bin so eine Rucksackreiserin, weil ich das einfach viel praktischer finde, dass ich alles so reinstopfen kann, wie ich mag und dann alles auf dem Rücken trage. Und ich finde, es kommt halt wirklich auf die Reise an, die man so macht, ne? Also wenn du jetzt immer nur an einem Ort bist, finde ich einen Koffer auch voll okay. Also wenn du den nur vom Flughafen quasi bis ins Hotel ziehen musst, ist das ja vielleicht entspannter sogar, als das Riesending auf dem Rucksack, auf dem Rücken zu haben. Aber wenn man auf den Ort wechselt, finde ich, ist so ein Rucksack praktischer. Gerade wenn man kein eigenes Auto hat oder so. Und dann mit Bus, Bahn, was weiß ich, durch die Gegend fährt, dann schnallt man sich das Ding auf. Ich finde, so ist man ein bisschen flexibler.
Ja,
flexibler.
Flexibler.
Ich finde, so ist man ein bisschen flexibler.
Ja, das stimmt. Ich gebe zu, bei mir ist es nochmal so, wegen der ganzen Technik, mit der ich immer reise, wegen der ganzen Kamerasachen, die habe ich halt auf jeden Fall in einem Rucksack und da brauche ich auch eigentlich einen extra Rucksack für und deswegen wird es dann doch oft der Koffer, auch wenn ich das gar nicht so will. Aber ja, so oder so kann man ja mit beiden gut aufgestellt sein.
Auf jeden Fall, definitiv.
Gibt es da besondere Marken oder auch die Größe eben, auf die du gerne achtest oder zurückgreifst?
Ich glaube, ich kann gar keinen wirklichen Tipp geben, auf welche Marke oder welche Größe man da zurückgreifen sollte. Also mein Rucksack, den ich benutze, der ist von Osprey und da passen, meine ich, 75 Liter rein. Ist natürlich jetzt irgendwie schwierig zu sagen, den empfehle ich dir auf jeden Fall weiter, weil es kommt ja auch auf die Reise im Endeffekt an. Und ich habe mir den für meine Kanada-Reise gekauft, die 3 Monate ging und ich habe mich für verschiedene Wettersituationen vorbereitet. Im Endeffekt hätte ich auch ruhig einen kleineren nehmen können, weil es einfach immer das Dilemma ist, wenn du dir einen Rucksack für 75 Liter kaufst, für 80, für was auch immer, dann packst du auch so viel ein. Und hätte ich den für 60 genommen, dann hätte ich halt einfach weniger mitgenommen und es wäre auch okay gewesen. Dementsprechend finde ich es einfach schwierig zu sagen. Und wenn ich jetzt eine Reise durch Südostasien machen würde, dann ist das Wetter natürlich auch viel besser und dann brauche ich auch nicht so dicke Klamotten wie jetzt für Kanada.
Das ist wahr. Ja, generell, auch einfach die Menge von den Sachen, die man einpackt, variiert ja auch total. Also ich finde es ja super schön, auch mal minimalistischer zu reisen. Mhm. Und mein Rucksack zum Beispiel, der fasst nur 60 Liter, der ist von Deuter. Genau, erfüllt natürlich auch seinen Zweck sehr, sehr gut. Ich finde, da lohnt es sich halt wirklich trotzdem schon auf Qualität zu achten generell. Einfach damit dieses Rückengestell auch wirklich, wirklich gut funktioniert.
Genau, da muss man ja auch darauf achten, dass es gibt ja auch Männer- und Frauenrucksäcke und wie lang ist der? Und gerade wenn man vielleicht ein bisschen kleiner ist, sollte man wirklich gucken, dass man sich nicht einfach irgendeinen Rucksack kauft, weil der oftmals dann zu groß sein kann und das Ding sollte schon gut sitzen.
Ja, genau, total. Genau, generell bei Koffern natürlich offensichtlich kommt es drauf an, ob man eben Handgepäck reist oder mit einem größeren Koffer eben reisen kann. Ja, ganz offensichtlich, klar. Was ist so ein normaler Preis für so einen guten Rucksack für so eine größere Reise? 60, 70 Liter, 60, 75?
Ja, ich würde so sagen zwischen 250, 300 Euro. Also ja, mindestens 250 sollte man schon rechnen.
Ja.
Also ja, um die 300 Euro meistens. Mhm. Also wenn man sich natürlich jetzt einen Markenrucksack kaufen will, aber Ich finde es, wenn du dir das, was du auch schon gesagt hast, wenn du einen guten Rucksack kaufen willst, dann lohnt es sich da auch mal ein bisschen zu investieren. Davon hat man schon echt lange was. Und der Rücken dankt's.
Das ist wahr. Ja, und genau, was mir persönlich auch noch immer relativ wichtig ist, ist zum Beispiel so eine Bauchtasche. Da finde ich, dass die von PackSafe super sind. Also da gibt es auch zum Beispiel Rucksäcke von. Das Gute ist, man kann da nicht durch den Stoff schneiden oder durch die Gurte schneiden. Ist natürlich gerade bei Stadtreisen super hilfreich und man fühlt sich einfach sicherer. Man kann teilweise die Sachen auch unter das T-Shirt oder so legen. Da ist man auch bei so einem Preis von 40, 50 €, teilweise auch ein bisschen drüber. Ist eine Investition für so eine kleine Bauchtasche, aber lohnt sich meiner Meinung nach sehr. Da habe ich dann den Pass drin. Meistens das Geld und so Kleinigkeiten habe ich dann noch in einem extra Geldbeutel zum Beispiel. Den könnte man dann, falls man eben zum Beispiel ausgeraubt werden würde, auch abgeben und dann hoffentlich wirklich die richtig wichtigen Wertsachen bei sich behalten.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Ich bin selbst noch nie mit sowas gereist. Also ich besitze sowas auch gar nicht. Und habe da irgendwie immer so naiv drauf vertraut, dass schon nichts passiert und alles in den Rucksack getan. Also ich finde, es ist ein besseres Gefühl, wenn du so deine Sachen an der Frau trägst. Ja. Und irgendwie immer nochmal fühlen kannst, dass alles da ist. Ich bin dann jemand, ich stopfe mir dann halt irgendwas noch in die Hosentaschen und in BH und was weiß ich.
Ja, voll. Ja, aber da kommt es echt drauf an. Ich meine, wenn du in der Pampa bist, in der Natur, dann klaut dir das ja in der Regel auch niemand.
Im besten Fall, ja.
Ansonsten, Hostelausrüstung, hast du da irgendwelche Tipps?
Also ich meine, der Tipp, der meistens kommt, den du auch schon mal gegeben hast, ist ja ein Schloss fürs Hostel. Haben irgendwie auch total viele, die ich so im Hostel schon gesehen habe, immer dabei. Ich persönlich bin noch nie damit gereist und ich packe die Sachen einfach so immer so in den Schrank und mache den wieder
Wow,
zu.
dass du noch nicht ausgeraubt wurdest. Aber ich finde, es zeigt auch eigentlich das, was wir ja so ein bisschen vermitteln wollen, dass es eigentlich alles nicht so gruselig ist.
Ja, also ich hatte noch nie irgendwie das Gefühl, dass ich da auf meine Sachen total aufpassen müsste. Ich wurde auch bisher noch nie beklaut. Also mir wurde mal in Kanada ein Apfel aus dem Kühlschrank geklaut.
Schande.
Also, und da hätte ich auch nichts abschließen können. Deswegen, ich bin da vielleicht bin ich da ein bisschen blauäugig, kann auch sein, aber ich hatte irgendwie keine Lust, noch irgendwas mitzuschleppen. Ich habe schon eh immer diverse Sachen dabei, die man wahrscheinlich nicht unbedingt benötigen würde. Gut, vielleicht wäre dann das Schloss eher was, was man benötigen könnte, aber das ist nichts irgendwie, was ich bisher vermisst habe.
Ja, okay. Ja, ich finde es praktisch für Schließfächer etc. Ansonsten Flipflops für die ekligen, teilweise wirklich abartigen Duschen.
Auf jeden Fall und auch irgendwie sowas, vielleicht. Ich finde, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, auch in welchen Regionen man reist. Also ich kann zum Beispiel, ehrlich gesagt, das Hostel, in dem ich in Georgien war, nicht mit dem super Hostel in Montreal in Kanada vergleichen. Ist natürlich auch preislich ein Unterschied. Also wenn
Klar.
du für eine Nacht 3 € zahlst oder 35 €, dann kannst du vielleicht auch ein bisschen was anderes erwarten. Aber vielleicht so Hygiene, Zeugs für die Hände oder
Stimmt.
mal irgendwas abzuwischen, ist manchmal ganz nett.
Das ist wahr. Ja, und jetzt sind wir auch schon eigentlich, also nehmen wir an, unsere Koffer sind gepackt und jetzt sind wir auch schon bei der An- und Abreise. Also, wie plant man das denn? Wie buchst du Flüge?
Also, ich bin ja ein kleiner Sparfuchs und deswegen muss ich vorher natürlich erstmal alles vergleichen. Am liebsten nehme ich dafür Momondo, weil ich irgendwie damit die besten Erfahrungen gemacht habe, dass ich da die günstigsten Flüge finde. Und lass mir das dann anzeigen und ist halt, ich finde es ganz praktisch, wenn man noch nicht so festgelegt ist auf ein genaues Datum, dann kannst du da ja ein bisschen mit rumspielen und dann zeigt er dir den günstigsten Tag an. Und ich finde es dann aber ganz gut, nochmal auf der Seite der Airline auf jeden Fall zu schauen, weil selbst wenn Momondo da irgendwie sagt, das kostet so und so viel, dann kann man manchmal sogar noch ein bisschen was sparen, wenn man auf die Seite der Airline geht, oder? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde Momondo manchmal ehrlich gesagt ein bisschen unübersichtlich, weil dann nicht immer dabei steht, ob du jetzt ein Handgepäck oder sowas
Das stimmt, ja.
mitnimmst oder eben ob da wirklich so ein richtiger Koffer oder so ein, wie heißt das, so ein Aufgabegepäck eben auch mit inklusive ist. Deswegen nutze ich eigentlich ganz viele. Also auch Skyscanner. Übrigens, wir sind nicht gesponsert. Schön wär's. Sagt gerne Bescheid. Skyscanner Momondo, falls ihr zuhört. aber ja, genau. Das benutze ich ansonsten auch. Und, oder Expedia. Aber du hast total recht. Ich finde, es lohnt sich erstens immer auf versteckte Preise oder Einschränkungen zu achten und eben auch immer auf die eigentliche Airline zu klicken, weil manchmal wird das einem einfach gar nicht angezeigt.
Genau, und ich finde es auch manchmal einfacher, dann an wen man sich wenden kann, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Gut, das heißt nicht immer, dass es dann auch funktioniert. Da haben wir auch in Nepal ja so unsere Erfahrungen mitgemacht.
Ja.
India liegt vielleicht auch einfach an der Airline, aber.
Ja, und an den Umständen mit Corona, die haben bestimmt alles voll irgendwie mit Beschwerden.
Das stimmt. Aber ich bilde mir zumindest ein, dass der Kontakt irgendwie ein bisschen einfacher ist, wenn du das direkt über die Airline buchst.
Total. Ja, gerade bei sowas wie, was weiß ich, Lufthansa oder so. Ja, ansonsten heißt es ja, manchmal heißt es, je früher, desto besser. Manchmal heißt es so, circa 3 Monate im Voraus ist es am günstigsten. Da kann man sich im Grunde auch immer vorher im Internet erkundigen, was andere Leute dazu sagen, wann der Flug eben am günstigsten ist. Und ansonsten, wenn man das eh im Vorhinein schon geplant hat, dann lohnt sich natürlich da auch einfach mal im regelmäßigen Zeitabstand reinzuschauen und zu gucken, wird es günstiger, wird es teurer. Und dann da eben auch auf so Sachen zu achten, wie fliege ich an einem Wochentag oder an einem Wochenende, weil Wochenende ist in der Regel teurer. Natürlich kommt es auch total auf die Uhrzeit an, wann man abfliegt oder ankommt und oder Feiertage oder sowas. Also all sowas so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, ist eigentlich ganz ratsam.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es macht auch einfach Sinn, die Flughäfen miteinander zu vergleichen. Also ich meine, klar, von Deutschland fliegt man vor allem für außereuropäische Ziele ja oft von Frankfurt aus. Aber vielleicht sollte man da auch nach kleineren schauen. Also gerade so im Ruhrgebiet ist ja viel in der Nähe, vielleicht auch nach Amsterdam zum Beispiel.
Genau, oder wenn man eher so im Süden, Südwesten Deutschlands ist, dann ist so Luxemburg oder sowas ist manchmal total günstig. Und sonst eben auch kleinere in Deutschland, zum Beispiel Düsseldorf-Weeze, ist ja für Ryanair relativ beliebt. Da
Stimmt.
kommt man nicht so gut hin, aber ist super günstig im Vergleich so zu den größeren.
Genau, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen gucken, wie flexibel ist man da selbst und sich ein bisschen durchklicken. Da kann man eigentlich ganz gut vergleichen, finde ich.
Total. Ansonsten, wenn man mal nicht wegfliegt, sondern eher mit dem Zug wegfahren möchte, dann bietet sich natürlich Interrail an. Jedenfalls, wenn es eine Rundreise ist. Da gibt es manchmal Rabatte, wo es sich lohnt, irgendwie drauf zu achten. Zum Beispiel gegen Ende des Jahres oder sowas, glaube ich, immer wieder. Oder gegen Ende einer Jahreszeit. Die haben eigentlich immer irgendwas gefühlt, um es attraktiv zu machen. Ansonsten, je nach Länge und gewünschten Reisetagen, genau, kann man sich dann natürlich raussuchen, welches Ticket man möchte. Achtung, es ist nicht immer alles inklusive. Zum Beispiel Sitzplatzreservierungen oder sowas müssen in der Regel in ganz, ganz, ganz vielen Ländern nochmal separat gebucht werden und kosten dann auch meistens etwas. Ansonsten habe ich ja auch schon mal, glaube ich, in der Micro-Adventure-Folge erzählt, es gibt ein Sommerticket der Deutschen Bahn, so gut wie jedes Jahr. Das sind irgendwie meistens so, ich glaube, 4, 5 Reisen oder sowas für 100 €. Also auch ein super Preis.
Ja, ich muss sagen, ich habe mit Zügen oder mit Zugreisen habe ich eigentlich gar nicht so viel Erfahrung. Ich habe bisher dann eher, wenn ich, also das war dann auch eher in Deutschland oder bis nach Österreich, bin ich dann eher mit dem Flixbus gefahren. Und ich finde, da kann man auch super Schnapper machen. Ich finde, da muss man auch früh genug buchen, weil die Preise ja dann, desto später es wird,
Stimmt.
desto, ja, die Preise steigen dann einfach. Und ich finde, das ist aber auch irgendwie eine gute Möglichkeit, kostengünstig zu reisen. Vielleicht nicht super bequem, gerade wenn man viele Stunden unterwegs ist. Ich finde es schon auch anstrengend. Aber mein Gott, man will ja Geld sparen.
Man will Geld sparen und ja, letzten Endes, dann macht man das halt einfach mal und dann ist man am Ort.
Eben, und gerade wenn man irgendwie über Nacht fährt, kann man sich ja vielleicht auch mal eine Übernachtung sparen.
Ja, genau. Ansonsten, wenn man eben, hatten wir auch schon das Thema in der letzten Folge, wenn man eben kleinere Reiserouten abklappern möchte, zum Beispiel innerhalb des eigenen Bundeslandes, dann lohnt sich das Studierendenticket
Auf jeden Fall.
meistens, wenn ihr denn Studierende seid.
Oder dann halt in Kombination, ne? Dann ist es einfach
Genau.
günstiger, wenn man dann wenigstens in seinem Bundesland kostenlos reisen konnte.
Total. Ja, nehmen wir an, Wir sind jetzt, wir haben jetzt die Anreise komplett durchgeplant. Wie planst du oder wie buchst du Übernachtungen?
Was ich vorher früher gemacht habe, oder vor einiger Zeit bei einigen Reisen, was ich jetzt nie wieder machen würde, ist, dass ich ganz viel über Hostelworld gebucht habe. Ich fand das irgendwie total praktisch, dass es da so eine App ist, die ganzen Hostels so in einer,
Gebündelt.
genau, gebündelt hat und das dann vergleicht. Und habe aber irgendwie festgestellt, dass die Bewertungen immer besser waren, als es am Ende ist. Oder als es dann am Ende war. Und also spätestens in Georgien, als wir in so einem schäbigen Hostel waren, habe ich diese App gelöscht. Und ich werde sie mir auch nicht wieder installieren,
Okay.
weil ich glaube, dass man über Booking irgendwie mehr Möglichkeiten hat, vielfältigere Unterkünfte zu finden. Ich meine, man muss ja gar nicht unbedingt im Hostel übernachten. Und Booking schlägt einem ja auch mal Privatzimmer oder irgendwas anderes vor. Fand ich für meine Art der Reise einfach bisher praktischer.
Ja, ich finde auch, Booking ist eine super Sache. Also man kann da eben die Bewertungen gut vergleichen. Ich schaue mir immer die nur Ein-Stern-, Zwei-Stern-Bewertungen an, weil das sind dann ja wirklich die zählen, weil gute Bewertungen werden ja auch ganz gern mal von den BetreiberInnen selbst geschrieben. Und ansonsten super wichtig finde ich auch sowas wie zentrale Lage und sowas. Habe ich bei den ersten paar Malen manchmal ein bisschen übersehen, was aber
Kommt
finde
mir
ich
bekannt vor.
echt, was aber echt wichtig ist. Und genau, ansonsten gibt es so Kleinigkeiten. Manchmal ist die Buchung am Handy günstiger. Da gibt es so kleine Handyrabatte oder sowas.
Echt? Das wusste ich gar nicht.
Ja, wird einem manchmal so angezeigt. Vielleicht ist es auch nur irgendwie, also vielleicht stimmt es gar nicht, aber jedenfalls zeigt einem Booking dann, finde ich, am Handy an, so, ja, ich weiß nicht, 5% gespart wegen Handybuchung.
Ach, muss ich mal ausprobieren. Ich
Ja.
habe bisher nur über einen Laptop
Na, siehst du,
gebucht.
Sophie. Und ansonsten so gibt es verschiedene Hostels, die bei Genius oder ich weiß noch nicht, wie das dann heißt, mitmachen. Und wenn du da ein paar Mal über die, also bei denen übernachtet hast, dann kannst du da so einen Genius-Status erreichen und da auch ein bisschen Geld sparen. Das ist aber jetzt natürlich super Booking-spezifisch.
Ansonsten habe ich auch gerne, vor allem in Kanada, auch über Airbnb gebucht, weil ich es einfach cool fand, mal mein eigenes Zimmer zu haben, dann aus dem Hostel rauszukommen und trotzdem vielleicht auch so einen privaten Kontakt zu haben. Also, dass man nicht in so einer riesigen Gemeinschaft ist, aber vielleicht die Leute direkt ein bisschen persönlicher kennenlernt und vor allem die Leute vor Ort und nicht nur Reisende, die ja dann auch gerne mal wieder aus Deutschland kommen, fand ich irgendwie auch eine spannende Erfahrung. Ich finde irgendwie diese Mischung auch total cool. Und mit Airbnb habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Also dann irgendwo war es mal vielleicht ein bisschen schmuddeliger oder so, aber bis dann nach ein paar Tagen wieder weg, kommt man auch drüber weg. Aber ich habe immer super nette Leute kennengelernt und habe mich da immer wohlgefühlt und ich brauchte das zwischendurch irgendwie mal, dass ich dann wieder so quasi mein eigenes Zimmer habe und dann nicht diese große Gruppe oder dann ein Zehnbettzimmer oder so. Also hast du schon mal irgendwas mit Airbnb gebucht?
Ich glaube nicht, ich persönlich. Dann waren das immer meine ReisebegleiterInnen. Also auch mal mit der Familie. Genau, aber was ich ansonsten natürlich noch kenne, ist zum Beispiel Couchsurfing. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, leider, auch wenn ich es mal machen möchte. Das ist wahrscheinlich die kostengünstigste Version, weil du da ja im Grunde nichts für zahlst. Da kannst du einerseits natürlich deine eigene Wohnung anbieten, deine eigene Couch anbieten auf dieser Plattform. Das funktioniert auch mit Bewertungen. Dann bewerten Leute dich und du kannst Bewertungen abgeben. Und dann kannst du eben Leute einladen von überall auf der Welt, Reisende, die sich bei dir einbunkern für eine gewisse Zeit. Und andersrum funktioniert das natürlich ganz genauso. Und dann kannst du im Grunde für lau irgendwo übernachten bei einer fremden Person auf der Couch, was ein gewisses Risiko birgt, aber auch eben total viel Potenzial hat für schöne Bekanntschaften.
Finde ich so an sich eine total coole Idee und kann bestimmt mega inspirierend sein. Außerdem ist natürlich auch verlockend, dass man da vielleicht nicht so viel Geld zahlen muss, weil das finde ich ist zum Beispiel dann bei Airbnb wieder ein Aspekt. Selbst wenn du dir nur ein Privatzimmer buchst, ist das natürlich normalerweise teurer als Hostelzimmer. Da macht es dann natürlich dann auch einen Unterschied.
Tut mir sehr
Gesundheit.
leid. Dankeschön.
Da macht es natürlich auch einen Unterschied, ob du alleine reist oder mit mehreren, weil dann lohnt es sich wieder mehr bei Airbnb zu reisen. über Airbnb zu buchen. Und was ich aber noch zu Couchsurfing sagen wollte, durch die Pandemie haben die wohl so ein paar finanzielle Probleme gehabt, weswegen du dich auf der Plattform nicht mehr kostenlos anmelden kannst. Also ich bin nicht mehr in mein Profil reingekommen, weil ich dann meine Kontodaten oder so irgendwie hätte angeben müssen und hättest du Geld zahlen müssen. Und
oh.
Ja, ich hab mich selbst noch nie Couchsurfing ausprobiert und finde es aber manchmal ganz spannend, einfach so zu gucken. Aber geht halt gerade in Momenten. Also, beziehungsweise als ich das letzte Mal da reingeguckt habe, ist jetzt auch schon ein paar Monate her, da war quasi wie so eine Bezahlschranke davor.
Ach krass, voll gut zu wissen und wusste ich wirklich noch nicht. Ja, da muss man wahrscheinlich schauen, wie sich das entwickelt. Um die Reise konkret zu planen, ne? Wie gehst du da an die Sache dran?
Ja, gute Frage. Also ich bin ja schon eine Planerin irgendwie. Gar nicht, weil ich irgendwie diesen, dass ich wissen muss, morgen bist du da, übermorgen bist du da und du schläfst da und isst das und was weiß ich, sondern einfach, weil ich es liebe, Reisen zu planen und ich liebe es, mich auf Reisen vorzubereiten. Also ich bin auch, ich kaufe mir da auch gerne viel Literatur dazu und muss das erstmal durcharbeiten und Google und schaue mir irgendwelche Blogs an und Videos und ich bereite mich wirklich mental sehr intensiv darauf vor, weil ich mich einfach so freue. Und diese Planerei erhöht diesen Vorfreude-Effekt einfach und deswegen mache ich es gerne. Und ich kann total verstehen, wenn Leute sagen, ich plane einfach nichts, weil ich das Ganze auf mich zukommen lassen will. Ich habe leider immer ein bisschen so eine Angst, irgendwas zu verpassen, weil es einfach so viele coole Sachen gibt. Und ich könnte das nicht, einfach irgendwo hinzufahren, zu fliegen, was auch immer. Und ich weiß gar nicht, was kommt, weil ich habe doch so Bock auf das, was kommt. Ich verstehe nicht, doch, ich verstehe es schon, aber ich würde es für mich selbst irgendwie nicht bevorzugen, dass ich mich nicht informiere, einfach weil ich dieses Abenteuer einfach so fühle.
Ich verstehe es total. Doch, doch. Also ich finde, das ist natürlich total Geschmackssache, je nachdem halt, wie offen man sich die Sachen lassen möchte. Gerade so Sachen wie Übernachtungen spontan zu buchen, das klappt aber ja eigentlich echt gut, finde ich. Ne?
Ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an. Also es sei denn, also wenn du jetzt wirklich total offen bist, weil manchmal bist du vielleicht, wenn irgendwelche besonderen Events oder so in der Stadt sind oder je nachdem, Klar. Was es für ein Ort ist, dann ne, kann das vielleicht auch mal ausgebucht sein und dann wäre das wieder so meine Angst, was zu verpassen. Ich kann dann den Ort nicht mehr besuchen. Mhm. Aber ich würde da mal so optimistisch reingehen wie du und denke, man findet schon noch irgendwas.
Also gerade bei so Sachen wie Interrail, finde ich, habe ich die Erfahrung gemacht, dass du echt teilweise, wenn es jetzt ein größerer Ort ist, wo du hinfährst, einfach irgendwie kurz bevor du in den Zug steigst im Grunde, die Übernachtung für den gleichen Abend noch buchen kannst. Und das ist irgendwie echt cool, das zu erfahren und du bist dadurch natürlich krass flexibel. Also wenn du wirklich für jeden Tag sozusagen oder für 2-3 Tage höchstens im Voraus irgendwie buchst, dann lässt du dir halt komplett die Freiheit. Das heißt zum Beispiel, du lernst jemanden kennen im nächsten Hostel und ihr beschließt irgendwie zusammen weiterzureisen oder sowas, dann ändert sich ja alles total schnell und diese Freiheit zu haben, finde ich super schön.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Was braucht man sonst noch oder was ist auf deiner Packliste noch mit drauf?
Ich finde es super wichtig, einmal zu schauen, ob man einen Adapter braucht für die Steckdosen. Das ist ja wirklich je nach Land einfach total wichtig. Ich habe da so ein Universal-Ding, also irgendwie mit verschiedenen Aufsätzen und sowas, dass man da wirklich im Grunde durch alle Kontinente mal und durch alle Länder mal durchrauschen könnte und auch immer seine Sachen aufladen kann. Und genau, ansonsten eine SIM-Karte, die kann man meistens eben gut vor Ort kaufen. Da lohnt sich eben zu schauen, ist das Land Teil des EU-Daten-Roamings? Falls nicht, braucht man die vielleicht ganz gern?
Ja, und ich glaube, bei der SIM-Karte muss man auch ein bisschen gucken, wie ist das Land so internettechnisch aufgestellt. Ich bin zum Beispiel durch Kanada die ganzen Monate komplett mit meiner deutschen SIM-Karte gereist, weil es oft an öffentlichen Stellen freies WLAN gab und ich im Hostel, im Airbnb oder sonst wo immer WLAN hatte und es eigentlich auch ganz schön fand, zwischendurch mal nicht erreichbar zu sein.
Stimmt.
Aber in Nepal hatten wir uns ja zum Beispiel auch eine SIM-Karte geholt und gerade in solchen Ländern, wo jetzt nicht an jeder Straßenecke freies WLAN ist, finde ich es ganz praktisch. Also gerade für Google Maps oder sowas,
ja, auf jeden
Fall. Die Wege zu finden.
Weil nicht immer ist auf Maps.me Verlass, meiner Erfahrung nach. Ja.
Das stimmt, aber ja, so an sich finde ich das dann ganz praktisch. In Kanada habe ich mir zum Beispiel mal vorher so Screenshots gemacht von den Wegen, damit ich mich auch, falls ich dann unterwegs bin, mich verlaufe, dass ich das, dass ich dann wieder zurückfinde. Ich habe mich oft genug verlaufen, aber im Endeffekt ist es ja, man kommt an einer anderen schönen Ecke raus.
Das ist wahr, Verirren hat immer was Schönes. Ja, ansonsten Geld zu wechseln, das kann man entweder auch im Voraus machen oder eben dann vor Ort. Am Flughafen geht das meistens auch ganz gut. Und genau, da kommt es ja auch ein bisschen drauf an, was man für eine Karte hat, ne?
Stimmt, ja, da sollte man auf jeden Fall irgendwie eine Visa oder Mastercard, also da muss man, glaube ich, mal gucken. Also mir wurde mal gesagt, mit der Mastercard kannst du in mehr Ländern irgendwie was abheben. Aber da bin ich jetzt auch kein, ich bin jetzt da nicht so die Finanzexpertin.
Ja, also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, auch von welcher Bank du die Karte hast. Also ich habe eine Visa-Karte von der DKB, was wirklich gut ist, weil die nichts kostet und da kann ich weltweit eigentlich kostenlos abheben. Genau, bei manchen Karten kommt dann noch so eine extra Gebühr nämlich dazu. Und
Hat
da.
das immer was mit der Karte zu tun oder auch manchmal mit den Automaten? Weil ich hätte je nach Automat.
Beides.
Ah,
Es ist,
okay, ja.
also es gibt einerseits eben Karten von Banken, bei denen du grundsätzlich eben von der Bank aus in der Regel einen gewissen Betrag zahlen musst. Und dann gibt es dort verschiedene Banken, mit denen die manchmal kooperieren. Das heißt, du kannst nur Automaten von der Bank vor Ort irgendwie auswählen. Und dann gibt es unabhängig davon meistens auch noch Automaten, die einen kleinen Prozentsatz irgendwie noch separat eben von dir beziehen wollen und das daran kommt man in der Regel nicht vorbei. Genau. Wie sieht's denn mit Visum und so aus?
Gut, das finde ich jetzt auch schwer, irgendwie so pauschal zu sagen, ne? Aber da das ja ein Land, ja, jedes Land ist da irgendwie anders. Meistens macht es Sinn, sich auf jeden Fall im Vorhinein zu informieren, ob man sich das nicht vorher buchen kann. Ist ja irgendwie ein bisschen praktischer. Gut, in Nepal sind wir auch einfach hingeflogen, haben es vor Ort gemacht. Im Endeffekt, es wäre ein bisschen entspannter gewesen, wenn man es vorher gemacht hätte. Aber wir dachten, wenn du es vor Ort machen kannst, dann hast du jetzt nicht so diesen Papierkram quasi im Vorhinein. Ja, ist dann irgendwie beides möglich.
Genau, beides möglich. Hauptsache, man informiert sich im Vorhinein, weil eben nicht überall, glaube ich,
Ja, und
so
ohne Visum da
einfach.
stehen ist dann blöd.
Genau, ansonsten finde ich es immer gut, dem Hostel oder dem Hotel im Vorhinein eine Ankunftszeit zu schreiben, denn gerade bei günstigen Flügen kommt man ja manchmal mitten in der Nacht an und wird dann eventuell nicht mehr reingelassen, weil gerade bei Hostels die Rezeption dann manchmal nicht besetzt ist. Und wenn man dann eben schreibt, dass man zum Beispiel um 23 Uhr oder um 2 Uhr nachts ankommt, dann kann zum Beispiel vielleicht der Schlüssel rausgelegt werden oder irgendwie sowas, dass man eben
Ja,
auf jeden Fall noch
das macht,
reinkommt.
ja, da macht es auf jeden Fall Sinn, sich gut vorzubereiten und zu planen, weil ich weiß nicht, wie oft ich schon vor irgendwelchen Airbnbs oder Hostels stand und es war niemand da oder es war nachts und ich habe den Code falsch eingegeben oder den Schlüssel nicht gefunden und es ist, ja, da macht Planung Sinn.
Auf jeden Fall.
Ansonsten findest du, man sollte irgendwie den Weg von deinem Ankunftsort bis zum Übernachtungsort vorher raussuchen.
Also Schaden tut's nicht, würde ich mal sagen. Man muss es jetzt nicht vielleicht akribisch planen. Meistens findet man ja schnell heraus, geht das einfach mit öffentlichen Transportmitteln. Ist es vielleicht besser, ein Taxi zu nehmen? Oder ist es vielleicht auch besser, einen Hoteltransport zu buchen vorher, wenn der denn angeboten wird? Da kann man eben auch nochmal Rücksprache mit dem Hotel oder Hostel
Betreibern.
betreiben. Ja, genau. Manchmal wird man dann natürlich sonst nämlich auch von den TaxifahrerInnen total abgezogen. Ist mir in Marokko ein bisschen passiert, weil die wissen, man ist darauf
Ja.
angewiesen, dass man zum Hostel oder zum Hotel kommt
Ja,
und
genau das hatte ich in Georgien auch.
ja, ne, dann lohnt sich eigentlich mehr, so mit dem Hotel zusammenzuarbeiten.
Eben. Und ich muss sagen, was das angeht, das plane ich auch schon gerne im Voraus, weil ich es schon manchmal irgendwie ein bisschen stressig finde, wenn ich jetzt irgendwie eine lange Anreise hatte. Also in dem Fall ja dann meistens ein Flug. Und dann komme ich in diesem fremden Land an und ich muss mich dann erstmal informieren, wie komme ich jetzt überhaupt zu meinem Hostel oder so. Und je nachdem, mitten in der Nacht. Also ich habe da
Voll.
keinen Bock drauf,
Ne.
mir dann noch so einen Stress zu machen. Und ich finde das sehr viel entspannter, wenn ich weiß, du musst jetzt zu der Bushaltestelle und nimmst den Bus und fährst dahin oder du setzt dich einfach entspannt in ein Taxi. Also ich finde. Also mich erleichtert das ein kleines bisschen schon mal.
So geht's mir auch. Du hast auch ein bisschen Erfahrung gemacht, ne, wie es ist, so sich ein eigenes Auto zu mieten.
Ja, das stimmt. Als ich mit zwei Freundinnen auf den Azoren war, haben wir uns ein kleines Auto gemietet, um da über die Insel zu cruisen, was es sich auf jeden Fall auch lohnt. Ich persönlich fand das auch praktisch, im Voraus zu buchen. Es wäre auch, glaube ich, vor Ort möglich gewesen, weil wir halt nicht in der Hauptsaison da waren. Ich habe nämlich auch schon oft gehört, dass in der Hauptsaison die Autos dann komplett weg waren. Und du möchtest ja nicht da stehen, auf ein Auto angewiesen sein und aber kriegst dann halt keins. Ich habe da tatsächlich auch einen Autopreisvergleich über Momondo gemacht. Das ging auch ganz gut. Habe dann aber nicht über Momondo gebucht, sondern auch wieder über die Seite des Vermieters,
Anbieters,
des
ja.
Anbieters. Genau. Und das war eigentlich ziemlich praktisch, weil dann sind wir einfach am Flughafen angekommen, sind da zu dem Schalter gegangen, haben da ein bisschen was ausgefüllt und sind dann losgefahren. Das ging super. Ich fand es auch nicht. Ich habe gar nicht mehr genau im Kopf, was der Spaß gekostet hat. Aber wir haben uns das zu dritt geteilt und er war halt ein ganz kleines, einfaches Auto, aber es war super.
Gibt es da so Sachen wie, man darf das erst, wenn man schon 21 ist oder 3 Jahre Führerschein hatte oder
Ja,
irgendwie sowas?
also das hat tatsächlich nichts mit der Länge des Führerscheins zu tun, was ich total bescheuert finde, sondern was mit dem Alter. Der normale Preis ist immer ab 25. Das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt 20, meine ich, und musste selbstverständlich dann so einen Jungfahreraufschlag oder so, nennt sich der Spaß, zahlen. War jetzt gar nicht so viel und dadurch, dass man sich's geteilt hat, war es okay. Es durfte auch nur eine Person fahren. Beziehungsweise hätten auch die anderen fahren können, aber das hätte man versicherungstechnisch noch eintragen müssen. Ich bin dann die ganze Reise gefahren. Es war auch überhaupt kein Problem. Und ich finde, es ist einfach je nach Reiseort. Also wir waren, wie gesagt, auf den Azoren. Und da hilft es einem einfach total flexibel zu bleiben, weil da kommst du sonst nicht wirklich weg, vor allem nicht in der Nebensaison. Und das ist dann echt ein großer Vorteil.
Ja, um beim Finanziellen zu bleiben, finde ich es immer lohnenswert, sich einen groben Überblick über die Finanzen zu schaffen. Also im Vorhinein zum Beispiel. Gerade wenn man ein bisschen knapp bei Kasse ist oder ein bisschen ein Auge drauf behalten möchte, kann man sich ja grob im Vorhinein zusammenrechnen. Okay, so viel gebe ich an dem Tag aus oder so viel will ich ausgeben. Und was ist dann wirklich realistisch? Also wie viel kostet im Durchschnitt eine Übernachtung? Wie viel kostet im Durchschnitt eine Mahlzeit? Und genau, dann einfach zu schauen, wie unterscheidet sich das vielleicht auch von so einem gewöhnlichen Tag in Deutschland?
Genau, und ich finde es auch wichtig, dass man sich da vorher Gedanken zu macht, weil man sollte sich ein gewisses Budget vielleicht sogar setzen, was man nicht überschreiten möchte. Ich finde, es gibt einfach so, die Länder sind einfach so unterschiedlich. Also habe ich ja schon kurz erwähnt, in Kanada habe ich 35 € für eine Nacht gezahlt, in einem Hostel. In Georgien waren es dann 3 € und da kann man dann natürlich auch anders haushalten.
Das ist voll wahr. Ja. Wie sieht's mit so kultureller Vorbereitung bei dir aus?
Also habe ich ja eben schon mal grob angerissen, dass ich da gerade was Literatur angeht immer voll dabei bin. Also ich bin tatsächlich auch jemand, der sich immer einen Reiseführer kauft. Gar nicht, weil ich denke, man sollte die ganzen Tourisachen auf jeden Fall abhaken. Aber ich habe so gute Erfahrungen mit Reiseführern gemacht, dass da so viele hilfreiche Tipps waren. Schon allein, also zum Beispiel in Georgien stand ich habe den Reiseführer von Stefan Lohse gehabt, da standen sogar die Busfahrzeiten drin. Das war natürlich dann ein sehr aktueller Reiseführer und das hat so geholfen, weil wir nur mit Bussen unterwegs oder so also eine Art Bus unterwegs waren. Und ich habe so viel daraus mitnehmen können und ich liebe es, mich einfach dann so vorher einzulesen. Und da ich das sowieso auch in analoger Form bevorzuge, ist es mit dem Reiseführer einfach total schön, sich so ein bisschen in die Geschichte, Flora, Fauna, Klima und ja, auch so ein bisschen die Sprache. Das ist halt auch ganz praktisch, da immer mal wieder reinzugucken. Und ja, was heißt denn jetzt eigentlich Hallo auf Georgisch oder so? Finde ich ganz nett und ich finde es schön, wenn man so ein Interesse an der Kultur zeigt. Und ich glaube, dass wenn du dann mit Menschen in Kontakt kommst, dann das kommt erstens immer ziemlich gut an und dann kannst du auch irgendwie vielleicht gezielter ein paar Fragen stellen und bist da einfach schon so ein bisschen in der Thematik drin. Das ist auch wieder dieser Teil der Vorfreude, der bei mir so ganz wichtig ist.
Ja, sehr nachvollziehbar. Und eine Freundin hat bei meiner letzten Reise zum Beispiel auch sich selbst so wie so ein kleines Vokabelbuch aufgeschrieben mit Wörtern, die sie dann noch auf der Reise gesammelt hat. Finde ich auch schön. Und ich finde, wenn man den eigenen Wortschatz durch die Sprache einer anderen Kultur oder so oder eines anderen Landes dadurch nochmal bereichern kann, dann ist das doch ein super Souvenir.
Eben, und das habe ich ja gerade schon kurz gesagt, dass die Leute sich ja dann auch irgendwie dadurch viel mehr freuen. Ich finde, man kommt
Genau.
dadurch anders in Kontakt. Ich meine, ich freue mich auch, wenn ein Tourist aus was weiß ich woher kommt und dann Hallo zu mir sagt, anstatt Hello, ist irgendwie.
Es ist re sehr respektvoll, finde ich, und irgendwie schön.
Ja,
Es
total.
baut gleich so eine Brücke auf.
Definitiv, ja. Und zeigt irgendwie auch Interesse an dem Land, an der Sprache, an der Kultur. Und es macht auch einfach Spaß, Sprache zu
Total.
lernen. Dann nochmal ein ganz neuer Punkt, Sophia, zum Thema Sicherheit. Wie bist du da im Vorhinein dran gegangen? Hast du dich da irgendwie vorbereitet, was deine Sicherheit angeht?
Ja, also so, was ein paar Punkte angeht, auf jeden Fall. Zum Beispiel die Auslandskrankenversicherung lohnt sich auf jeden Fall. Manchmal ist die ja schon beinhaltet. Sonst gibt es zum Beispiel von ADAC eine, die kostet ab 13,90 oder sowas, also fast 14 € im Jahr, was ja echt
Das
total
ist echt
preisgünstig
günstig.
ist. Und das braucht man im Idealfall nicht wie immer bei den ganzen Impfungen, aber Impfungen sage ich schon, bei den ganzen Sicherheitsaspekten, aber ja, lohnt sich natürlich.
Das stimmt. Ich habe mir da ehrlich gesagt oftmals gar keine Gedanken zugemacht. Also ich habe zum Beispiel bei Kanada, vor meiner Kanada-Reise, am Abend vorher, bevor meine Reise losging, noch eine Reisekrankenversicherung gebucht, weil meine Mutter meinte, dass, warum ich denn daran nicht gedacht hätte. Und ich dachte, ach, ich werde doch nicht krank. Aber es macht dann schon Sinn. Und ich habe dann das über die Hukoburg und ich glaube, ich habe dann für 3 Monate 100 € oder so gezahlt.
Hui.
Ist das
Ja, im Vergleich
realistisch?
zu den
Im
14 Euro.
Vergleich ist es echt, echt viel. Und ich frage mich, ob ich jetzt die richtige Zahl im Kopf habe. Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich vielleicht ein bisschen spontan, kurzfristig da rangegangen bin. Vielleicht macht das einen Unterschied. Ich weiß es nicht.
Bei ADAC, glaube ich nicht. Keine Ahnung. Na gut. Abgesehen davon, Impfungen, ne? Also vor allem bei exotischeren, ich mag das Wort eigentlich nicht so, aber ich sage es mal trotzdem, bei Ländern mit teilweise anderen Krankheiten und möglichen Infektionen lohnt sich einfach früh drauf zu schauen, was brauche ich eigentlich und dann eben zum Hausarzt, zur Hausärztin zu gehen und vielleicht auch nachzufragen. Genau, da lohnt sich einfach früh anzufangen und nachzuschauen und sich drum zu kümmern.
Ja, sowas steht ja meistens auch in dem schlauen Reiseführer,
Natürlich.
was man so braucht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir für Nepal alles hatten. Aber es
Ich
war.
glaube, japanische
Ja, das
Enzephalitis,
stimmt, stimmt, stimmt.
Gelbfieber? Nee, ich weiß
Nee,
nicht.
Gelbfieber war,
Ach,
hätte man
war ja
nicht machen
nicht.
müssen. Es
Dann
waren auf jeden
war
Fall einige Sachen und deswegen
voll
dadurch,
gut.
dass dann ja auch der, stimmt, der nötige Abstand eingehalten werden muss zwischen den einzelnen Spritzen. Macht das, wie gesagt, echt Sinn, zeitnah anzufangen.
Wie sieht's denn so mit, ja, Waffen ist so ein doofes Wort. Wie sieht's denn mit so einer konkreten körperlichen Sicherheit aus?
Ja, du, meine Knarre, die nehme ich schon immer mit. Was dachtest du denn? Also
Ja,
ich muss mich doch
klar.
verteidigen können. Nein, ich bin so gut im Kampfsport, ich brauche sowas gar nicht. Also ehrlich gesagt, ich habe sowas noch nie mitgenommen. Also ich habe ein Taschenmesser schon dabei gehabt. Das ist halt ziemlich stumpf gewesen und damit habe ich mir dann mal Erdnussbutter auf den Toast geschmiert.
Genau davon habe ich gesprochen, als ich dir die Frage gestellt habe.
Ja, ich muss sagen, ich habe da absolut bisher nichts mit am Hut gehabt. Wahrscheinlich hätte es mit meiner Nagelschere noch am meisten verletzen können.
Okay, da sind wir wieder bei der schönen Naivität, die ich auch sehr an dir schätze.
Danke.
Ich gebe zu, ich bin da ein bisschen skeptischer. Ich habe ganz gerne Pfefferspray dabei, so ein Tierabwehrschutzspray, das eben auch in Deutschland erlaubt ist. Aber da kommt es eben drauf an, ob das auch in dem jeweiligen Reiseland erlaubt ist. Teilweise ist das nämlich nicht okay.
Aber ins Handgepäck darf das doch bestimmt auch nicht, oder?
Ja, genau, das ist eben auch wichtig. Sowas sollte dann ins Aufgabegepäck. Ach so, genau. Ansonsten sowas wie Kontaktdaten und Anschrift, das gebe ich ganz gerne in der Regel meiner Mutter oder sowas, einfach nur damit die weiß. Also die will das auch immer von mir wissen und das ist aber eigentlich gar nicht so eine blöde Sache, weil ich denke, im Zweifel ist es gar nicht verkehrt, wenn dann doch irgendein Mensch auf dieser ganzen großen, weiten Welt weiß, wo du gerade steckst.
Ja, ich glaube, das schadet ja einfach nicht. Das ist ja jetzt nicht viel Arbeit, da vielleicht eine WhatsApp mal eben rauszuschicken. Und meine Mutter hatte da auch nie was gegen bisher. Ja, ansonsten, wenn man dann ja auch vor Ort ist, wie sieht's da aus? Thema Trampen hatten wir ja schon mal. Ist das so ein Ding, wo du so ein bisschen um deine Sicherheit bangen würdest?
Vielleicht leider dann doch tendenziell eher beim Alleinereisen, vor allem weil ich noch keine Erfahrung damit gesammelt habe. Grundsätzlich finde ich aber, dass dein Ansatz der Naivität wirklich auch das ist, was man braucht ein bisschen beim Reisen und was sich auch einfach lohnt, daran zu glauben. Und genau dann auch eben Thema Hilfe annehmen und so. Ich erinnere mich an einen Fall, da war ich in Marrakesch, in Marokko unterwegs mit der Freundin, mit der ich gereist bin. Und plötzlich war ihr Handy, in dem die SIM-Karte war, die SIM-Karte passte auch wirklich nur in ihr Handy, leer. Und dann hatten wir kein Google Maps und mussten irgendwie zurück zum Hostel. Und das ist eine riesen Altstadt. Und das war echt ein bisschen seltsam, ne? Und dann hast du dich echt ein bisschen so gruselig, so seltsam gefühlt und wusstest, okay, wie finde ich da jetzt wieder zurück durch diese nächtlichen Gassen? Es war dann wirklich schon Nacht und wir wurden überall angequatscht. Du wirst an jeder Ecke irgendwie verbal irgendwo hingezerrt im Grunde. Und dann haben wir einfach auch so ein TouristInnenpaar gefragt, ob wir mit denen mitlaufen können, ob die Google Maps haben und sowas. Und sowas finde ich total wichtig, auch einfach sich zu trauen, Menschen anzusprechen und auch mal nach Hilfe zu fragen oder eben Hilfe anzunehmen, wenn die einem angeboten wird.
So an sich auf jeden Fall. Also es erinnert mich an ein Erlebnis, das ich in Kanada hatte, als ich mit dem Bus zu meinem neuen Airbnb gefahren bin und dämlicherweise an der falschen Haltestelle ausgestiegen bin, weil das alles ein bisschen verwirrend war, wo man jetzt aussteigen muss. Und das habe ich dann festgestellt, dass es die falsche Haltestelle war. Also nachdem ich natürlich schon an der Haltestelle stand, der Bus weg war. Und ich stand vor einem Haus von einem Mann, der irgendwie gerade in seinem Vorgarten rumgewurschtelt hat. Und er hat gemerkt, dass ich irgendwie nicht so ganz orientiert bin. Und hat mir dann sein WLAN-Passwort angeboten. Und dann konnte ich rausfinden, wo ich überhaupt bin und wo ich hin muss. Und habe festgestellt, ich bin noch sehr weit entfernt. Und habe ihm das mitgeteilt. Und dann meinte er könnte mich ja eben fahren. Und klar, in meinem Kopf schrillten sofort die Alarmglocken. Meine Mutter hat geschrien: Nein, Sophie, tu es nicht. Ja, ich bin in das Auto eingestiegen.
Prima.
Der Mann war auch wirklich nett und hat mich dann zu dem Airbnb gefahren. Es ist alles gut gegangen. Das ist halt wieder dieser Punkt, ne? Dieses Abwägen zwischen Naivität und Abenteuerlust und diesem Sicherheitsaspekt. Ich war in dem Moment irgendwie auch so verzweifelt und war irgendwie müde und hatte keinen richtigen Bock und dachte, komm, mach's jetzt einfach. Hätte natürlich auch schief gehen können, aber ist es halt nicht.
Das ist der Punkt, ne? Manchmal braucht man auch Glück. Hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, was so Kriminalität oder Diebstähle oder sowas angeht?
Also wie gesagt, nur meine eine Erfahrung, von der ich eben schon erzählt
Mhm.
habe, die mich tief traumatisiert
Der
hat.
Apfel.
Ja.
Oh, heftig, ne?
Auf den hatte ich
Sowas.
mich echt gefreut.
Ja, ich glaub's. Oh, der Arme.
Nee, also wirklich gar nichts. Also gar nichts, so wirklich gar nichts. Ich bin da irgendwie ganz glücklich bisher. Also kann
Ja,
auch so bleiben,
super.
ist okay so.
Ja, geht mir genauso. Ich bin auch ganz froh, bisher noch nicht ausgeraubt worden zu sein. Ich kenne ein paar Leute, denen das passiert ist, gerade in Südamerika. Ja, braucht man eben auch einfach Glück und ich finde auch ein offenes Auge. Ich erinnere mich, ich bin durch Valparaíso in Chile gelaufen. Da war ich Gott sei Dank auch mit meiner Familie unterwegs und ich hatte meine ganze Kameraausrüstung im Rucksack, also in dem sehr offensichtlich aussehenden Kamerarucksack, jedenfalls für Leute, die sich da ein bisschen auskennen. Und das tun DiebInnen, glaube ich, in der Regel dann schon. Und ich weiß, dass das ist eine super kriminelle Stadt. Also super kriminell, wirklich. Und ich erinnere mich, wie da so ein Typ immer wieder in allen möglichen Straßenecken aufgetaucht ist. Es ist mir dann auch aufgefallen, dass ich den eben schon mehrmals gesehen habe. So als würde er uns eben folgen und so. Und die ganze Zeit ist auch mein Vater hinter mir gelaufen, um einen Blick auf meinen Rucksack zu haben. Und dann habe ich den Typen ganz, ganz böse angeschaut. Dann habe ich ihn danach auch nicht nochmal gesehen. Aber ja, genau. Also offenes Auge haben, trotzdem in die Menschheit vertrauen. Und wenn was passiert, was natürlich sein kann, ja, lässt sich immer leicht sagen, ne, aber irgendwie sich nicht unterkriegen lassen, sich eben nicht irgendwie glauben, alle Menschen tun das und weitermachen.
Ganz genau, weil ich glaube, wenn man mit so einer negativen, pessimistischen Einstellung da reingeht, dann kann man ja auch irgendwie nur enttäuscht werden und beziehungsweise vielleicht wollen solche Leute eher positiv überrascht werden, aber ich finde, das nimmt einem doch die ganze Freude am Reisen und am Abenteuern.
Ja, voll. Ja, eben. Das ist ja genau das Ding, ne? Vorfreude. Das ist ja echt das, worauf es ankommt beim Reiseplanen.
Ganz genau, das ist ein ganz großer Teil, ein ganz großer Bestandteil des Reisens und deswegen mache ich das, wie gesagt, mit dem Lesen und Vorbereiten, Planen. Auch wenn man natürlich darüber streiten kann, wie viel Plan ist jetzt eigentlich gesund. Aber das ist für mich ein Aspekt der Vorfreude.
Auf jeden Fall. Und ich sehe es genauso. Ja, wenn ihr aber sonst irgendwelche Fragen habt, was man einpacken soll, wie man irgendwas planen kann, wir sind natürlich nicht allwissend. Wir können auch,
Nicht.
ja, also nicht, dass ich wüsste, du vielleicht schon, Sophie. Aber da kann man natürlich noch selbst auch recherchieren oder wir recherchieren und freuen uns natürlich dann auch, Fragen zu beantworten.
Genau, vielleicht, wenn ihr uns auf Instagram folgt, können wir uns auch gerne da auf der Plattform austauschen und vielleicht noch gegenseitig unterstützen und Tipps geben.
Ganz genau, einfach genau, so weit, so gut auf Instagram. Und genau, das war's für heute, ne?
Ich würde sagen, wir haben alle Punkte abgedeckt.
Sehr cool.
Wir haben unsere Reise geplant, vor allem die Vorfreude geschürt. Und wir sind bereit für unsere nächste Reise, würde ich sagen.
Genau, oder unsere nächste Folge. Da geht es nämlich um menschliche Kontakte. Also im Grunde um Begegnungen, die man gemacht hat. Denn letzten Endes ist das ja schon einer der besten Teile, finde ich,
Auf
an so
jeden
einer
Fall.
Reise.
Das wird spannend. Ich freue mich auf deine Anekdoten.
Mir geht's genauso, Sophie.
Und deswegen würde ich sagen, adios und bis zum nächsten Mal.
Ciao!